Konzentration jetzt bitte.
Mhm. Achso, warte. Ich mach nochmal schnell auf Airplane-Modus.
Es läuft.
Anna, sag mal, kannst du mal... Egal, lass einfach. Ich schneide das weg.
Aber warum?
Hallöchen. Willkommen zu unserem 39. Podcast. Kaffee, Stulle, Gin. Anna, hör auf zu lachen. Ja.
Hallo. So, Konzentration jetzt.
Jetzt mal wieder zu den unerfreulichen Themen.
Okay. Ja, weil eigentlich haben wir heute ein Thema, wo wir uns die ganze
Zeit haben wir heute mal ein Thema.
Fürchterlich ärgern, immer morgens, mittags und abends.
Nee, zum Glück nicht immer, sonst wäre ich schon ausgewandert.
Ich frage mich ja, ob das woanders besser ist.
Ich weiß es nicht. Vielleicht finden wir eines Tages ein Land, wo das anders ist.
Eine Insel.
Eine einsame Insel. Nee, also, wir ärgern uns über Menschen.
Ja, also die, eigentlich nicht über Menschen,
sondern die.
Genau, über menschliches Verhalten.
Ja, über den neuen, über die neue Dreistigkeit und die, wie nannte Barbara Hahn es noch so schön in ihrem Artikel?
Den wir euch verlinken in den Shownotes. Den wir uns
verlinken, der auch eine Inspiration war. Wartet. Die neue Übergriffigkeit.
Mhm.
Wobei sie das nur aufs Internet bezieht. Aber ich finde, es ist in allen Bereichen des Lebens zu spüren. Barbara Hahn übrigens, der Blog heißt Scrap Impulse. Eigentlich geht es um Scrapbooking. Heißt das so?
Mhm.
Scrapbooking, genau. Aber sie hat auch ab und zu mal andere Themen.
Mhm.
Wir verlinken euch den Artikel. So.
Ja, also ich habe den Artikel auch bei Barbara gelesen und habe die ganze Zeit genickt und dachte, ja, genau so ist das. Weil ich auch finde, das merke ich gerade bei mir im Moment sehr extrem, dass ich, dass mich das so total richtig bremst in meiner Kommunikation. Ich gehe irgendwo hin, also jetzt im Internet zum Beispiel, lese irgendeinen Artikel und dann sehe ich die Kommentare. Und spätestens bei Kommentar 3 möchte ich gerne das Internet
in die Luft
sprengen. Genau, oder anzünden, wollte ich gerade sagen. Und dann denke ich mir immer, ich kann das auch nicht mehr. Also es macht mich so stumm auch richtig, ne?
Ja.
Dass ich dann immer denke, ich würde gerne mal was dagegen sagen. Ich würde gerne mal mit den Leuten ein vernünftiges Gespräch führen können. Aber alle sind immer nur noch so und brüllen einen nieder. Und
ganz, ganz schlimm.
Also es ist so eine, und dann liest du immer, keine Ahnung, also jetzt im Internet, ne? Dann liest du zum Beispiel auf Facebook einen Artikel, jemand schreibt, oder es ist auf irgendeiner Newsseite, es ist irgendwas passiert, es passiert ja immer irgendwas Trauriges, Schlimmes auf der Welt. Und dann wird das gepostet. Noch bevor ich überhaupt zum Beispiel bei Facebook die Kommentare sehe, sehe ich, dass schon wieder irgendwelche Vollidioten diese Lachsmileys gepostet. Also weißt du, du kannst ja immer, wenn du auf Gefällt mir drückst, kannst du dich ja entscheiden zwischen wütend,
ach so, bei Facebook,
traurig,
ja,
bei Facebook. Genau. Und dann gibt es auch diesen einen Lachkopf. Und dann steht da irgendwie, keine Ahnung, jetzt gab es auch diese Geschichte da auf Teneriffa, wo der Mann seine halbe Familie umgebracht hat an Ostern.
Ja.
Und dann lachen irgendwelche Leute. Dann denke ich mir immer so, seid ihr noch ganz dicht? Was ist irgendwie los? Und dann kommen die ganzen Kommentare und dann gibt es die Fraktionen, die schreiben, was ist nur aus der Welt geworden?
Mhm.
Was ist nur aus der Menschheit geworden? Da möchte ich immer sagen, ihr seid da draus geworden. Guckt euch mal an, wie ihr miteinander redet. Und dann, wenn jemand geschrieben hat, was ist nur aus der Welt geworden, dann kannst du die Uhr danach stellen, bis irgendeiner kommt und sagt, ja, da wunderst du dich noch, wir haben hier die Flüchtlingswelle und wir haben überhaupt und die Klimahysteriker und überhaupt ist die Erde eine Scheibe und Diesel ist das Tollste auf der Welt. So Leute, und ich werde irre. Ich bin dann immer
deswegen
so...
Deswegen bin ich, glaube ich, auch kaum noch auf irgendwelchen Facebook-Seiten
Facebook
unterwegs.
Facebook ist die Hölle.
Facebook und auch, was ja auch ganz schlimm ist, sind die Kommentare unter Spiegel Online oder
ja,
so.
Ja, ja, genau. Das sind genau die
das
Sachen.
Also das darf man sich wirklich, da kriegst du wirklich zu viel.
Und man fragt sich dann immer... Wer sind diese Leute und wie sind die eigentlich im echten Leben?
Mhm.
Und das würde ich wirklich gerne mal, es gibt ja auch so Experimente, es hat ja schon so Journalisten gegeben, die zum Beispiel, oder nicht nur Journalisten, auch andere Menschen, Politiker und so weiter, die solche Hasskommentare kriegen und die dann die Leute ausfindig gemacht haben, die das
ja
gepostet haben und dann dahin gehen und sagen, was
das
war
hat
denn
doch
los?
Die, wie heißt die denn nochmal?
Dunja Hayali.
Genau, die hat das gemacht.
Die ja hat es auch gemacht, aber es gab auch noch andere Leute, die das gemacht haben. Und normalerweise stellst du ja dann fest, also soweit ich das jetzt nachvollzogen habe, dass die Leute natürlich dann halb so wild sind und das auch irgendwie gar nicht so gemeint haben oder irgendwie so.
Also ich habe gestern in Vorbereitung auf unser Gespräch heute so ein paar Artikel im Internet gelesen und auch unter anderem so ein Artikel darüber, wie entsteht eigentlich Aggression und was fördert Aggression. Und da stand unter anderem auch drin, dass Anonymität, also wenn man an einem Ort ist, wo einen niemand kennt, jetzt nicht nur im Internet, sondern auch zum Beispiel auf Reisen oder so, dass man dann eher eskaliert bei Aggression, wenn man wütend ist. Mhm. Dass man sich dann nicht zusammenreißt, weil man denkt, jo, hier kennt mich ja keiner. Und das ist natürlich im Internet auch der Fall. Da ist so diese Anonymität.
Du sitzt, ja, aber ich frage mich halt zum Beispiel auch nach dem Artikel von Barbara und wenn man das jetzt versucht, aufs Real Life zu übertragen, es gibt ja diese Leute. Ich hatte die Situation letzte Woche, wir hatten Freunde zu Besuch, die waren nach Osterwoche in Berlin.
Dahinter.
Und wir haben einen Nachmittag verbracht im Monbijou-Park, beziehungsweise da in einem von diesen Lokalen da hinterm Hackischen Markt am Ufer. Und die Kinder wollten auf den Spielplatz gehen. Und da gibt es für die Berliner, die das vielleicht wissen, Mittelkenner gegenüber vom Monbijou-Park, gibt es den sogenannten Krausnick-Park.
Im Hinterhof.
Im Hinterhof. Und dann sind die Kinder da hingegangen, also weil ja, natürlich meine Kinder das kennen und haben gesagt, wir gehen schon mal vor. Und dann sind wir 5 Minuten später, wir haben noch bezahlt, sind hinterher und kommen dahin und vor der Tür, also genau vor dieser Tordurchfahrt, wo man durchgehen muss, um in diesen Krausnickpark zu kommen, stand ein Löschzug, Polizei, alles abgesperrt. Also du konntest nicht mal mehr auf dieser Straßenseite gehen, sondern alle Fußgänger waren. Genau. Und wir kommen da an und denken so, Kacke, wo sind die Kinder? Und die waren, dann habe ich meinen Sohn angerufen, der Gott sei Dank sein Telefon dabei hatte. Und dann waren die drin und sind also gerade noch da rein. Und dann hat die Polizei alles abgesperrt, weil es in der obersten Etage in diesem Haus gebrannt hat.
Im Vorderhaus sozusagen.
Im Vorderhaus gebrannt hat. Und die waren dann sozusagen hinten.
Ja.
Und dann haben sie also keinen rein und keinen rausgelassen. Und wir mussten dann da warten. Deswegen haben wir dann auf dieser Seite von dem Park am Zaun direkt gegen vis-à-vis mit dieser Toreinfahrt gewartet. Bestimmt eine Dreiviertelstunde, bis das alles gelöscht war. Und die dann wieder den Leuten erlaubt haben, da raus bzw. reinzugehen. Und währenddessen siehst du, wie die Menschen sich verhalten. Ich war so angewidert. Also erstmal hast du natürlich, es waren ganz viele Leute, die auf Picknickdecken im Park saßen. Die sitzen ja nun mal da. Das ist, und natürlich guckst du dann auch, wenn da was ist. So weit, so gut. Aber dann kommen Leute da an, sehen, dass da was ist, zu Fuß, zücken sofort ihr Handy, fangen an, das zu filmen, dass da oben eine Bude brennt. Und diese Rettung und stellen sich mitten auf die Straße, also behindern auch da die Arbeit der Feuerwehrleute. Und das war, fand ich schon echt schwierig. Und dann hinter uns in dem Park saßen Leute auf einer Bank. Die haben das die ganze Zeit auf derartig widerliche Weise kommentiert. Dann haben die da rumgegrölt, dann immer, wenn dann einer Feuerwehrmann ist, dann da irgendwie die Leiter hoch. Also es war schon spektakulär.
Ja.
Dann immer so geklatscht und dann immer so, lass doch brennen. Weißt du, so die ganze Zeit. Und ich dachte immer so, ihr Arschgeigen, wenn das eure Wohnung wäre, stell dir mal bitte vor, die waren ja offensichtlich nicht zu Hause, die Leute. Du guckst, keine Ahnung, in Instagram und siehst plötzlich in der Story von irgendjemand deine brennende Wohnung, weil nämlich irgendein Vollidiot das abfilmt. Oder du kommst da an und da sitzen solche Arschköppe auf der Bank und pöbeln da rum die ganze Zeit. Und dann der Typ, der hat dann immer, weil wir dann da auch standen und offensichtlich, wir hatten auch mit den Polizisten geredet, ja, unsere Kinder sind da drin und so, und hat er gesagt, ja, es kann nichts passieren, aber sie können jetzt nicht rein und die können auch nicht raus. Also haben wir da gewartet. Und der Typ, ist das eure Wohnung oder was? Weißt du, so die ganze Zeit. Und das war so, und der sitzt da auf der Bank mit der Bierpulle und dann sitzt daneben seine Olle, auch mit der Bierpulle. Also so richtig auch so Klischee, so wie du dir so Leute vorstellst, die da sitzen und sich so am Elend von anderen Menschen ergötzen. Es war echt ekelhaft und ich habe dann nur gedacht, wieso sind die so? Hat denen niemand jemals beigebracht, was Empathie ist? Haben die noch nie selber was Schlimmes erlebt und hätten sich gewünscht, dass einer dann vielleicht, wenn er schon nicht nett ist, dann wenigstens die Fresse hält? Also ich bin da so am Ende mit meinem Verständnis, ich glaub auch, für solche Menschen Leute.
Fehlt jegliche Empathie, nicht allen, ne?
Nee.
Aber solchen Menschen. Mhm. Jegliches Einfühlungsvermögen und ja, die sind einfach nur doof. Ich hatte letzte Woche auch zweieinhalb Erlebnisse dieser Art, möchte ich sagen. Das erste habe ich nicht selber erlebt, das hat mein Mann erlebt. Der hat es mir dann aber erzählt, der war relativ geschockt. Und zwar, der ist ja der entwickelt Software für Drohnen, ja, für Flugdrohnen. Und die haben aber keine Kamera und die sind ganz klein. Und er musste was ausprobieren, musste einen kleinen Probeflug damit machen und hatte sich dann als Ziel, was vielleicht nicht so schlau war für diesen kleinen Flug, hatte er sich den Kollwitzplatz ausgesucht am Samstag. Da ist natürlich Wochenmarkt. Es war allerdings schon spät Nachmittag, aber trotzdem sind da immer sehr viele Menschen. Es ist ein kleiner Park, der von drei Straßen umschlossen wird. Und dann sind da zwei Spielplätze mit sehr vielen kleinen Kindern. Und Leute liegen auf der Wiese. Und er wollte aber einfach nur irgendwie ein paar Runden drehen und gucken, ob es funktioniert. Und dann hat er das gemacht. Und die Kinder finden das immer super. Die rennen dann immer alle zu ihm und wollen immer alles wissen. Wie hoch fliegt die? Wie schnell ist die? Und hast du die selber gebaut? Und so auch diesmal, die Kinder auch hinter der Drohne hergerannt. Und dann irgendwann hat er die Drohne landen lassen, als der Akku leer war. Und dann kam ein Mann auf die Drohne zugestürzt und ist mit den Füßen wie ein Verrückter auf der Drohne rumgesprungen und hat die zertreten und dann eingesackt.
Wie bitte?
Ja,
sag mal.
Und mein Mann war auch völlig konsterniert. Und dann hat er angefangen, der Typ hat dann angefangen, meinen Mann zu beschimpfen auf Englisch und zu drohen, dass wenn er ihn dann noch ein einziges Mal mit der Drohne sehen würde, dann würde was passieren. Und also so richtig krass. Und mein Mann ist wirklich komplett friedliebend und war so richtig geschockt und hat dann auch gesagt, wieso hast du denn nichts gesagt? Warum hast du denn vorher nichts gesagt? Ich wäre sofort weggegangen. Und er meinte, der hat dann mit seinen Kindern Fußball gespielt und hat immer so aggressiv den Ball da rumgeschossen, dass er schon gedacht hat, Mensch, hier liegen doch auch Leute und sonnen sich, wenn die so einen Ball abkriegen, auch nicht so witzig. Im Nachhinein hat er dann gedacht, wahrscheinlich hat er versucht, die Drohne abzuschießen. Und er sagte, ein Familienvater mit kleineren Kindern macht sowas auch super Vorbild. Und dann hat er gesagt, ich hätte gerne meine Drohne wieder. Dann hat der Typ sich geweigert, ihm die zu geben. Und dann hat mein Mann dem die einfach aus der Hand genommen. Und darauf ist er dann auf ihn losgegangen. Und dann sind aber zum Glück, der war irgendwie mit mehreren Leuten da, die anderen dazwischen gegangen und haben den festgehalten.
Also sag mal.
So und so. Und dann kam er nach Hause und war völlig fertig mit der Welt. Und ich hatte gerade eingekauft und rief ihn dann an und hat gesagt, kannst du mir mal helfen, wir müssen die Sachen hochtragen. Und ich hatte direkt vor einer Kneipe bei uns in der Straße geparkt. Und dann hat er gesagt, ich muss jetzt erstmal was trinken, lass mal erstmal hier hinsetzen. Und dann erzählte er mir die Geschichte. Während wir da saßen, kommt eine holländische Familie an, zwei Paare, ein jüngeres und ein älteres, wahrscheinlich der Sohn oder die Tochter mit Partner. So, und dann sagen die so, ja, wir haben hier einen Tisch reserviert. Und dann sagt die Kellnerin, ja, hier draußen ist ein Platz für Sie frei. Und dann sagt die Frau der holländischen Familie, nee, wir wollen aber drin sitzen. Und dann sagt die, ja, okay, es ist aber gerade kein Tisch drin frei. Sie können gerne hier erstmal Platz nehmen und der nächste freie Tisch ist Ihrer. Und dann sagt die gleich, nee, ich will aber jetzt drin sitzen, da ist doch ein Tisch frei. Und dann sagt die Kellnerin, ja, der ist aber reserviert worden von einer Familie, die explizit gesagt hat, dass sie drin sitzen wollen. Ja, wir wollen aber auch drin sitzen. Ja, das haben sie aber bei der Reservierung nicht gesagt. Und dann kriegt man halt, ne, so. Und dann hat die das totale Fass schon aufgemacht, diese Holländerin. Das alles war auf Englisch und die wurde dann schon so richtig laut. Und wenn ich irgendwo anrufe und einen Tisch reserviere und so in dem Ton.
Also man glaubt das manchmal einfach nicht.
Ja. Und dann hat die Kellnerin dann gesagt, okay, gut, dann nehmen Sie eben den freien Tisch da drin. Dann müssen die anderen eben warten, bis drin was frei wird. Dann kriege ich eben mit denen Ärger. Und dann haben die sich da hingesetzt und dann kam irgendwann diese andere Familie und denen wurde das dann erläutert. Und daraufhin ist dann der Familienvater von der anderen Familie, das waren offensichtlich irgendwelche Nachbarn, also die kannten auch die Kellnerinnen, duzten sich und waren so freundschaftlich miteinander. Der ist dann nochmal zu denen gegangen, hat gesagt, wir hatten uns extra genau diesen Tisch hier reserviert. Also ich habe das Gespräch nicht mitbekommen. Jedenfalls habe ich nur gesehen, dass der reingegangen ist und mit denen geredet hat. Und plötzlich ein Geschrei und Gekeif. Und dann ist der Sohn, also der Jüngere von diesen beiden holländischen Männern, dem Berliner Familienvater an den Hals gesprungen. Und dann haben die sich da geprügelt.
Also, das habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Also tatsächlich irgendwie miterlebt.
Nee, ich war auch völlig konsterniert. Und hab dann, Thorsten ist dann sofort rein und hat irgendwann, die Kellnerin, das ist so ein junges Mädchen, die war völlig überfordert mit der Situation. Ja, klar. die kam dann nach vorne und sagte, ging dann erstmal in die Küche zu dem Koch, der eine ziemliche Kante ist, und hat gesagt, kannst du mir mal helfen? Mhm. Und dann standen aber sofort auch von den Nachbartischen ein paar Männer auf und dann haben alle so geschlossen gesagt, es wäre vielleicht besser, wenn die holländische Familie jetzt gehen würde. Mhm. Und dann haben sie sich geweigert und gesagt, nö, wir haben hier reserviert, wir wollen jetzt hier essen.
Ach du Scheiße.
Und dann hat der Koch gesagt, ich koche nicht für euch.
Ja, gut so.
Und dann sind die gegangen. Und dann gingen die raus und diese Berliner Familie, die eigentlich den Tisch reserviert hatten, die standen derweil draußen, der Vater ganz, so ein bisschen schockiert. Und dann sagte die junge Frau von diesen vier Holländern dann im Vorbeigehen zu dem Typen, enjoy your table. Das ist so richtig gehässig. Und dann hat er, das war jetzt wird auch nicht gerade schlau von ihm, ihren Stinkefinger gezeigt, woraufhin dieser junge Typ ihm schon wieder an den Hals gesprungen ist und dann gingen gleich wieder irgendwelche Typen dazwischen, die draußen standen,
also rauchen. Sag mal.
Also ich habe echt gedacht, was ist denn, liegt heute was in der Luft oder was ist hier?
Ja, es gibt ja so Tage. Also ich finde auch, es gibt manchmal so, ich finde, das merkt man immer beim Autofahren, wie die Leute fahren.
Ja.
Also eben aggressiv oder so auch, aggressiver als vielleicht sonst. Aber das habe ich ja wirklich noch nie.
Thorsten war so fertig mit der Welt danach, der hat gesagt, ich fahre jetzt erstmal für ein paar Tage aufs Land. Ich brauche mal eine Pause von Menschen.
Ja, ja, genau. Und diesen Impuls kann ich total nachvollziehen. Also ich benutze ja tatsächlich meine Facebook-Seite auch für das Verbreiten meines Contents von meinem Blog. Aber ich überlege ernsthaft, ob ich komplett Facebook bei mir lösche. Weil das macht mich so runter. Es ist ja wie so ein Automatismus, dass man da irgendwie News lesen will oder so. Aber ich finde diese Kommentar, in Anführungsstrichen, Kultur, wo ständig der eine dem anderen irgendwie auf den Kopf kacken will, verbal oder Schlimmeres, ich kann das nicht ertragen. Ich kann es nicht ertragen. Und das eine ist dieses Aggressive und wo es, also du merkst halt, dass die Leute überhaupt gar nicht, es geht gar nicht darum, sich zu verständigen. Es geht nicht um Dialog. Es geht nur
Nein, um Rumscheißen.
Das ist das Einzige.
Aber und dann auch so dieses, so die Leute, dass sie das Gefühl haben, dass sie hier jetzt echt ein besonderes Recht haben. Jeder fühlt sich irgendwie so, das steht mir aber zu.
Genau.
Weißt du, dieses, also ich finde es, und also mir fehlen die Worte. Vor allen Dingen auch dieser amerikanische Familienvater, der hätte doch wirklich einfach mal einen Takt sagen können. Mhm. Dass der dann einfach losrennt und die Drohne zertritt. Ich dachte, mein Mann will mich verarschen, als er mir das erzählt.
Also ganz ehrlich, ich würde in so einem Fall mir auch wirklich überlegen, ob man da nicht anzeigt. Ich meine, der hat ja das Ding kaputt gemacht.
Aber das Problem ist, ich glaube, du darfst offiziell dann wahrscheinlich nicht fliegen. Mhm. Ne? Ich meine, es ist jetzt keine große Drohne, sondern eine kleine. Da gibt es ja so Gewichtsgeschichten, die man einhalten muss. Aber er war sich nicht so sicher, ob das eigentlich okay ist, da zu fliegen oder nicht.
Mhm.
Also er braucht, also die sind noch so klein, dass er dafür nicht diese Plakette braucht. Aber er war sich nicht so sicher. Aber er hat es tatsächlich auch erwogen, ob er den anzeigt.
Ich auch, finde es eine Unverschämtheit. Ja. Aber ich meine, das hört man so oft.
Ja, ja. Ich meine, wie die lernen dann so, Konflikte zu lösen. Ganz großartig.
Ja. Aber das ist ja sowieso so. Man hat ja das Gefühl, die Leute, es gibt ja so viele Diskussionen heutzutage, die auch öffentlich geführt werden darüber, dass Kinder kleine Tyrannen sind und so weiter. Und dann kann ich immer nur mir angucken, wie das Familien-Setup ist. Und dann weißt du, warum die Kinder so sind. Die suchen sich das doch nicht aus. Ja. Das ist doch Quatsch. Wenn ich aber jemand als Vorbild habe, der sich so verhält und der seine Aggressionen immer freien Lauf lässt oder, keine Ahnung, überhaupt gar kein Filter mehr hat und keine Selbstkontrolle, dann muss ich mich nicht wundern, wenn die Kinder auch der Meinung sind, es steht ihnen immer überall alles zu und sie benehmen sich dann da irgendwie wie, weiß ich nicht. Das ist überhaupt so ein Thema, ne? Also für mich ist es persönlich, ich hatte gerade ein Gespräch mit einer Freundin darüber, die sich darüber aufgeregt hat, dass Besuch, der bei ihr war über Ostern, dass die sich so, ja, die haben sich irgendwie so nicht undankbar, aber so wenig wertschätzend verhalten.
Mhm.
So, wenn ich bei jemand anders zu Besuch bin, dann versuche ich doch nicht, dem noch mehr Arbeit zu machen.
Ja.
Also ich meine, es gibt Dinge, die passieren einfach. Man ist
dankbar und
ja, dann man, nein, also ist, genau. Also weiß ich, dass man wenigstens mal fragt, kann ich dir was helfen oder irgendwas. Weißt du, wenn du jetzt plötzlich statt für 4 Personen, für 10 Personen einen Tisch decken und Essen machen und so weiter muss, dann ist das ja einfach mal mehr zu tun. Und die erzählte mir halt, dass sie sich, also dass das wohl sich schon so ein bisschen hochgeschaukelt hat und dann war irgendwann so der Moment, wo die dann abfahren wollten Und dann haben die noch ganz schnell, also bevor sie sozusagen ins Auto stiegen, noch schnell irgendwas zu essen für die Kinder, für ihre Kinder gemacht. Und halt alles in der Küche einfach so stehen lassen. Und zwar nicht irgendwie nur eine Stulle geschmiert, sondern zwar irgendwas Aufwendigeres, sowas wie, ich weiß nicht, egal. Auf jeden Fall haben sie irgendwie rumgesaut in der Küche und dann so, ach, jetzt müssen wir ganz schnell los. Und dann war sie total angepisst, nachvollziehbarerweise. Und dann habe ich so gedacht, genau, und das ist genau so der... Das, was du den Kindern dann nämlich auch wieder vorlebst.
Mhm. Dieses nach mir die Sintflut.
Nach mir die Sintflut und auch nicht den Kindern zum Beispiel. Also man, es gibt ja immer, keine Ahnung, du musst zum Flieger, du kannst jetzt nicht noch 5 Minuten warten und das Kind hat Hunger. Also keine Ahnung, ich kann mir Situationen vorstellen, in denen sowas entsteht.
Ja.
Aber dann sage ich doch mal mindestens, es tut mir total leid, dass ich das jetzt nicht mehr...
Vielleicht auch danach nochmal...
Irgendwas. Aber die waren dann so, ah, ja, war total schön bei euch. Okay, so, tschüss. Ne? Und das ist halt sowas, wo ich immer denke... Die Menschen können oder viele Menschen können offensichtlich nicht spüren, wo dein eigener Bereich sozusagen zu Ende ist und der Toleranzbereich der anderen sozusagen schon überschritten wird. Weißt du so?
Ja.
Und ich glaube, das ist das, dass man lernen muss, wo meine eigene, also wo die Freiheit des anderen anfängt, wo ich anfange, mit meinen Ansprüchen das einzuschränken, da spätestens ist Schluss.
Mhm.
Und dafür ein Gespür zu haben, wo das ist doch nicht so schwer. Also ich kann halt irgendwie nicht begreifen, wieso ich, meine große Tochter war ja in Neuseeland und die hat so ein Schlüsselerlebnis mir mal erzählt, dass sie mit ihrer Gastmutter zum Einkaufen gefahren ist und sie waren auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt und es war nur noch ein Parkplatz, also nur noch eine Lücke. Und dann sind sie da reingefahren, sind ausgestiegen, haben die Taschen aus dem Kofferraum geholt und in dem Moment kam noch einer gefahren und es war nun alles voll. Und sieht, dass sie da aus dem Auto steigen, beziehungsweise war sich wohl nicht sicher und hat halt irgendwie gefragt, ob sie wegfahren oder nicht. Und dann sagt sie so, und dann ist Folgendes passiert. Meine Gastmutter fängt mit dem Gespräch an und entschuldigt sich 1000 Mal, dass sie jetzt leider den letzten Parkplatz und es tut ihr so leid und sie braucht auch nicht lange und irgendwie so, ne? Und er so, nein, es ist alles gut, ich habe ja gedacht, ihr fahrt weg, ich kann warten und so. Sagt sie, sowas habe ich noch nie erlebt in Berlin. Und das fand ich so krass, wie sie das erzählte, weil sie sagte, so wie ich das kenne, ist, du fährst da rein und dann kommt der Nächste und pöbelt dich an, weil du es gewagt hast, in die Lücke zu fahren. Ja. Und dann musst du noch mit dem diskutieren, ob du wirklich zuerst da warst.
Oder jemand steigt aus und stellt sich in die Lücke und blockiert den Parkplatz für alle anderen.
Irgendwie sowas, genau. Und sie sagt, sowas habe ich noch nie erlebt. Und dann habe ich gedacht, wie krass ist das denn? Dass die, da war die 14, ja, mit 14 Jahren so eine Situation erlebt und merkt, wie anders das ist, der Umgang, als sie das so kennt. Und das
war. Aber ich glaube nicht, dass es nur ein deutsches oder nur ein Berliner Problem ist.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Also so der normale Umgang schon, also das kenne ich natürlich auch aus den USA, dass die Leute sehr hilfsbereit und freundlich sind. Mhm. Also ganz, es war für mich wirklich auch ein Kulturschock, als wir hierher gezogen sind. Aber, aber trotzdem sind zum Beispiel die Polizei in Amerika ist viel aggressiver. Mhm. Die hauen ja gleich drauf und schießen gleich los.
Mhm.
Das ist ja hier schon ein bisschen anders.
Ja, aber das ist ja nur eine Frage der Regulierung. Also das ist ja was Kulturelles im Sinne von, das ist einfach, wir haben einfach ein anderes System. Ich glaube, dass wenn du jetzt Deutsche in den Job tust mit den Freiheiten, dann wird es genauso sein.
Ja, wobei, weißt du? Ich würde da jetzt auch vielleicht im Straßenverkehr nicht anfangen, die Leute zu übel zu beschimpfen in Staaten, in denen man eine Waffe im Handschuhfach haben darf, weißt du? In Texas zum Beispiel.
Ja. Nee, klar.
Das ist so. Also, und das war ja zum Beispiel auch, also mein Mann meinte zumindest, dass es wohl ein Amerikaner war, der da ihn so vom Akzent her, der ihn da so angegangen
ist. Also ich finde es echt, also ich bin da wirklich, weißt du, und dann denke ich mir immer so, wozu mache ich das? Ich rede ständig in meine Kinder rein, dass die sich irgendwie, ne, und wie die sich miteinander verhalten sollen und mit anderen Menschen und dass man Rücksicht nehmen muss und dass man andere vorlässt. Also zum Beispiel, keine Ahnung, die klassische Situation Supermarktschlange. Ich stehe da und habe einen Einkauf fürs ganze Wochenende für 5 Personen und dann kommt einer, stellt sich hinter mich und hat irgendwie eine Flasche Milch und ein, weiß ich nicht, eine Packung Müsli.
Dann lässt man den
natürlich vor. Dann lasse ich den natürlich vor. Natürlich lasse ich den vor.
Ja.
Weil bis ich ausgepackt habe, ist der dreimal weg. Weißt genau, du, so bis ich überhaupt alles auf dem Band habe. Und wenn
ich mache das
so
schon alleine aus dem Grund, weil mich das stresst, ja, wenn jemand hinter mir steht, ungeduldig. Dann denke ich immer, ach komm, geh lieber
vor. Und dann hast du, das ist das eine, so das versuche ich meinen Kindern vorzuleben oder auch zu sagen, es ist nicht so schlimm, es passiert nichts Schlimmes, wenn jetzt einer vor uns ist. Also immer so diese Idee, dass man was verpasst oder dass dann was, keine Ahnung, dass man dann selber schlecht dasteht oder so, was ist das für eine komische Angst, weißt du? Ich kann die überhaupt nicht nachvollziehen. Und auf der anderen Seite hast du natürlich Leute, die dann kommen, du hast selber nur 3 Sachen Und die kommen dann mit drei Sachen und sagen, gehen einfach vor und sagen, ja, ich gehe mal eben schnell vor, weil ich bin ja schneller. Das gibt's natürlich auch, ja, ne? Also das ist so, dann denkst du so, Alter. Also so, und dann ist aber auch die Frage, wie gehe ich damit um? Mhm. Stelle ich mich jetzt dahin und mache dann Fass auf oder lache ich drüber?
Eigentlich, also ich habe witzigerweise gerade gestern mit meiner Bürokollegin drüber gesprochen, weil ich ihr erzählt habe, dass wir heute darüber sprechen wollen im Podcast, und die sagte dann, sie hätte gestern so eine Situation gehabt, wo ihr ein Taxifahrer die Vorfahrt genommen hat. Mhm. Sie war auf dem Fahrrad und er Auto, und sie musste echt in die Eisen gehen. Und dann hat sie ihn an der nächsten Ampel eingeholt und hat ihn dann zur Rede gestellt. Und sie war wohl echt geladen, weil sie sich auch erschrocken hat und hat ihn dann angeflaumt. Und dann haben die beiden sich so richtig angeschockt, und sie war auf dem Weg zum Yoga und meinte, sie hat dann irgendwie diese Yogastunde gar nicht genießen können, weil sie sich die ganze Zeit über sich selber geärgert hat, dass sie sich in diese Situation überhaupt gebracht hat und es nicht einfach wie ein Yogi das eigentlich machen sollte. Hat gehen lassen und gedacht hat, okay, gut, war jetzt doof von dir. Vielleicht hast du mir einfach nicht gesehen.
Ja.
Ne?
Das ist auch sowas. Ich fahre ja Fahrrad immer nur auf dem Darß. Ich habe ja in Berlin immer zu viel Schiss, Fahrrad zu fahren. Also jedenfalls außerhalb von meinem Kiez so, ne? Also auf so große Straßen gehe ich gar nicht mit dem Rad, weil ich immer Angst.
Auf so Straßen, und, also Torstraße oder unter den Linden,
ist ja... Gottes Willen. Und ich bin immer in der Autofahrerperspektive und ich habe oft Situationen, in denen natürlich macht man Fehler. Mhm. Ne? Also ich passe immer sehr gut auf, aber es gibt immer Situationen, wo zum Beispiel einer, der von hinten in meinem toten Winkel ist, den sehe ich halt nicht. Und wenn er dann plötzlich an mir vorbeifährt und ich dann in dem Moment gerade nach rechts blinke oder rüberziehe zu früh und habe den nicht gesehen, da kann sonst was passieren, das kann immer sein. Mhm. Der Fakt ist, oder was mich daran immer so irritiert, ist dann, dass die Leute sich dann so, also ich verstehe, dass sie sich erschrecken und dass man im Schrecken dann erstmal Adrenalin und so weiter vielleicht lospübbelt, wenn wirklich was passiert ist oder hätte passieren können. Aber ich verstehe nicht, dass die immer dann so, als würde man das mit Absicht machen. Als würde ich jetzt sagen, haha, da ist ein Fahrradfahrer, jetzt fahre ich doch nochmal schnell rechts rüber, mal gucken, ob der das schafft.
Weißt du, so? Aber das ist vielleicht auch wieder fehlende Empathie, weil die können sich nicht aus ihrer eigenen Perspektive lösen und vielleicht sich mal kurz überlegen, was bei dem gerade los sein könnte.
Genau.
Ich meine, klar, manchmal verhalten Menschen sich einfach kacke und dreist und darf man sich auch ruhig ärgern. Man muss ja jetzt auch nicht immer so ganz wie so ein Gandhi durch die Weltgeschichte laufen und immer nur
passiven
Widerstand.
Genau.
Aber ich finde auch zum Beispiel andere Situationen, die halbe Situation, die ich noch erlebt habe, am Sonntag, war ich mit meiner Mutter im Ballett. Und dann saßen in unserer Reihe zwei Frauen, die haben sich die ganze Zeit unterhalten. Und dann vor denen saß ein junger Mann, der hat sich dann irgendwann umgedreht und total nett, wirklich sehr, sehr nett und höflich gesagt, Entschuldigung, mich stört das wirklich, wenn Sie sich unterhalten, könnten Sie bitte leise sein. Und statt dass die dann sagen, oh, tut uns leid und die Klappe halten, fangen die dann an, ihm zu sagen, dass er ihnen nicht zu sagen hat, wie sie sich zu verhalten haben. Während das Ballett vorne lief. Und dann hat er sich nur umgedreht und hat gesagt, ihr könnt ja auch gehen, wenn euch das hier nicht gefällt.
Mhm.
Also erst hat er sie auch gesiezt und dann so auf diese Du-Ebene. Und dann habe ich nur gedacht, oh bitte, ich will jetzt hier dieses Ballett gucken, könnt ihr einfach die Klappe alle da halten. Aber da habe ich auch gedacht, wie kann man dann nicht so peinlich berührt schweigen, sondern dann auch noch die Konfrontation suchen? Ich verstehe das nicht.
Ich verstehe es auch nicht. Also das ist tatsächlich was mir auch total abgeht. Also klar, wenn jetzt hier irgendeiner mir... Wir hatten jetzt zum Beispiel so eine Situation, wir saßen im Park am Tisch, das war auch an diesem, wo dann diese Feuersituation hinterher war, im Montbijou-Park, und neben uns haben sich zwei kleine Kinder gekrabbelt, die waren vielleicht 4, 5, noch super klein.
Mhm.
Also auch so klein, wo du sagst, ey, du doofer, Dingsbums, ey, du doofer, puff, puff, und dann hauen die sich ein, vielleicht, ne? So. Und da saßen die Eltern auf einer Decke, die waren zusammen da, also das waren befreundet, die Kinder kannten sich. Und die Kinder waren irgendwie so in diesem Streitmodus, und die ein Mädchen und ein Junge, und das kleine Mädchen, der Junge hat der dann eine getachtelt und sie hat auch zurückgetachtelt, aber dann war es auch schon wieder vorbei. Also es war auch nicht schlimm. Es war jetzt nicht, ich habe einem mit einer Metallschippe auf den Kopf gehauen, sondern es war einmal so ein Klaps, ne? So geschubst. Dann springt offensichtlich die Mutter von dem Mädchen wie von der Tarantel gestochen auf diesen kleinen Kerl zu und schreit ihn an und sagt, du hast wohl heute Nacht von krass geträumt oder was? Wenn du sie noch einmal haust, dann ist hier was los. Und die hört überhaupt nicht mehr auf. Die war so auf der Palme. Also ich meine, ich weiß nicht, ob da vielleicht eine Vorgeschichte war. Ich kenne die natürlich nicht. Kann ja sein, dass der schon öfter, keine Ahnung. Aber die Situation selber war komplett harmlos. Und die Kinder hatten das auch, es war schon quasi wieder vorbei, so, ne? Und es war auch nicht irgendwie ein Ungleichgewicht, dass du so sagen, hättest sagen können, okay, die Kleine braucht, genau, gar nicht. Und dann sitzen wir da und dann sagt meine große Tochter, ich sag gleich was, das ist das Letzte, wie redet die da mit dem Kind und so.
Und die Mutter nicht, von dem Jungen?
Keine Ahnung, ob die das, ob das die Mutter war oder wer das war, der da noch dabei war, das weiß ich nicht. Ich kenne ja die Verhältnisse nicht so, ne?
Ja.
Und da hat aber niemand was gesagt. Und der Junge ist dann so weggegangen und war total eingeschüchtert und hatte, also die, ich dachte, der fängt an zu heulen gleich. Und dann war meine Große halt so total, die so, kannst du doch nicht mit einem Kind reden, spinnt die. Und dann habe ich gesagt, was würdest du denn machen? Wie würdest du denn so eine Situation lösen? Also angenommen, du bist jetzt entweder die Mutter oder du bist die Babysitterin, das ist eine Situation, die sie gut kennt. Und ein anderes Kind attackiert jetzt das Kind, für das du verantwortlich bist, so wie diese Situation ist. Und dann sagte sie, ich würde hingehen und würde sagen, so, was ist denn hier los? Hauen ist doof, also irgendwie sowas Allgemeines.
Ja.
Und dann würde ich mal versuchen, die irgendwie ein bisschen runterzubringen und dann eben mit denen, wenn es denn sein muss, darüber reden, warum man sich nicht haut und ansonsten einfach was anderes machen, weil die Situation war ja tatsächlich schon vorbei. Und hat sie gesagt, ja, und was sie vor allen Dingen so schlimm fand, war, dass die so im Stehen auf diesen kleinen Jungen so runtergeschrien hat. Und richtig, die war richtig
also nicht aggressiv. Auf Augenhöhe.
Gar nicht auf Augenhöhe. Und dann habe ich so gedacht, das ist halt auch sowas, ne? Also so dieses, ich glaube, diese Frau, wenn du da was gesagt hättest in der Situation, wäre komplett ausgeflippt.
Wahrscheinlich.
Die war schon so in Rage, dass ne, die Große sagte zu mir, ich sag jetzt gleich was, sag ich, das lässt du schön bleiben. Weil das erstens mal ist es schon geklärt, die Situation ist vorbei, es ist niemandem was Schlimmes passiert. Da sitzen die Eltern von dem Jungen, der ging dann auch dahin und so. Es war so ein bisschen angespannt dann, aber es löste sich dann auch irgendwie wieder auf, keine Ahnung. Sag ich jetzt, du weißt ja nicht, was vorher irgendwie war, vielleicht triezt der die schon länger oder so.
Mhm.
Aber das ist halt genau die Entscheidung, die du dann triffst. Mischst du dich jetzt ein oder nicht? Was passiert dann? Wird es dann vielleicht noch schlimmer für alle?
Es kann ja auch die Gewalt oder diese Aggression sich gegen dich selber richten. Ja. Ne? Da muss man dann schon auch... Also ich habe gestern in so einem Artikel gelesen, wie man sich verhalten soll, wenn einem sowas passiert. Und da stand zum Beispiel drin, man soll... Also das Allerwichtigste ist, ruhig bleiben, sich nicht auf dieses Niveau begeben und zurückschreien. Dann soll man die Person siezen. Also gut, das ist jetzt
bei
Kindern natürlich eine andere Situation, aber dass man die Person siezt und damit so eine respektvolle Distanz wahrt. Und dann soll man, was wohl auch ganz doll, ganz gut hilft, gerade wenn jemand sehr aggressiv ist, ist, wenn man so eine überraschende Ablenkung macht. Also wenn man irgendwas macht, worauf der gar nicht gefasst ist, zum Beispiel dem eine Zigarette anbietet oder irgendwie was, ja, was ihn so aus dem Konzept bringt. Mhm. Das ist dann wohl manchmal ganz gut, um so eine Situation zu entschärfen. Und ansonsten sich vorsichtig distanzieren und Hilfe suchen bei anderen, ne, die um einen herum sind. Und das Siezen ist übrigens auch deswegen wichtig, dass Umstehende mitbekommen, dass du nicht zu dieser Person dazugehörst. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Heim, hausinterner Clinch ist. Mit irgendeinem Angehörigen, sondern dass das wirklich ein Fremder ist, der dich da gerade angeht.
Ich frage mich ja immer, inwiefern die Beobachtung, die man macht im Alltag oder auch im Internet, dass offensichtlich die Bereitschaft so zu pöbeln und andere Leute so runterzumachen und auch so seine eigenen Interessen nur im Blick zu haben und alle anderen sind einem egal. Ich sag nur, die sollen doch im Mittelmeer saufen und was Leute gerne so mal twittern. Inwiefern das sozusagen übertragen ins echte Leben auch zu tatsächlichen Übergriffen führt, beziehungsweise ob das dadurch mehr wird. Also weißt du, wenn du sowieso schon verbal zugange bist, so wie in der Geschichte, die du eben erzählt hast, dann wie weit ist dann der Weg noch zu tatsächlicher körperlicher Gewalt? Ich würde immer denken, dass man davon noch zurückschreckt dann.
Ja, also das ist wahrscheinlich eine Typfrage, ne? Also inwieweit du dich da unter Kontrolle hast. Auf jeden Fall ist natürlich Provokation und Wut eine gute Voraussetzung für Gewalt. Und dann
sieht das anders.
Eine sehr gute.
Gute Bedingung, ne? Für Gewalt.
Also, und ich glaube, das kommen natürlich dann auch unterschiedliche Faktoren dazu. Je schneller du dich angegriffen fühlst, desto gewaltbereiter bist du vielleicht auch, während wenn du dich durch banale Dinge nicht aus der Ruhe bringen lässt, dann bist du wahrscheinlich eher bereit, das einfach gehen zu lassen.
Also ich meine, wenn ich das jetzt an meinen Kindern zum Beispiel sehe, das ist natürlich null irgendwie statistisch relevant. Je kleiner die Kinder, desto geringer die Affektkontrolle. Das ist, sollte man jedenfalls denken, dass die dann, dass es besser wird, je älter die werden. Und je mehr die sozusagen sich jetzt soziales Miteinander und Verhalten abgucken, ne, bei den Eltern und auch in der Schule und keine Ahnung, wo überall noch, dann würde ich eben sagen, ich sehe zum Beispiel bei meinem Sohn, der gerade in so einer totalen, vielleicht hätte man früher gesagt, Rüpelphase ist, der könnte sich über alles aufregen und der geht immer hoch wie ein Zäpfchen. Und das führt, also dessen Toleranzschwelle ist super gering. Also
aber der ist auch gerade in der Pubertät.
Genau, also da, genau, also ne?
Frontalhirnausfall.
Also das würde ich, also ja, Frontale. Aber ich frage mich halt, wie ist das bei erwachsenen Menschen? Haben die auch einen Frontalhirnausfall oder was ist da los?
Na, ich denke, das kommt ganz darauf an, wie die sozialisiert wurden. Also ich habe hier mal so einen Artikel gefunden, da steht drin, dass es drei Gruppen von Gewalttätern gibt. Also jetzt bei Menschen, die straffällig geworden sind mit Gewalttaten, Soziologen und Psychologen mal analysiert, was die so für einen Background haben. Und da ist es tatsächlich so, dass die erste Gruppe, das ist also eine kleinere Gruppe, die hat gelernt, dass Gewalt zum Erfolg führt, also dass es eine Erfolgsstrategie ist. Die sind wahrscheinlich in einem gewalttätigen Elternhaus aufgewachsen, wo alle Konflikte mit Gewalt gelöst wurden. Und die zweite Gruppe, das sind Menschen, das ist die größte Gruppe, 70% der Gewalttäter, das sind Menschen, die besonders schnell sich bedroht und abgelehnt fühlen, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass sie ein mangelndes Selbstwertgefühl haben. Und die können sich dann, die haben eine ganz niedrige Impulskontrolle. Also die sind einfach nicht in der Lage, sich zusammenzureißen. Und die dritte Gruppe sind dann die Psychopathen, die also wirklich geplant vorgehen.
Das ganze Internet ist voller Psychopathen. Nein,
das ist, glaube ich, so, also 70% ist die zweite Gruppe. Dann bleiben ja nur noch 30 für die anderen beiden über. Also ich denke, so viele Psychopathen gibt es nicht. Aber ein geringes Selbstwertgefühl und eine große Risikobereitschaft, das sind wohl immer schon mal Voraussetzungen, dafür, dass auf Aggression auch Gewalt folgt.
Also würde das auch bedeuten, jemand, der wenig zu verlieren hat zum Beispiel,
oder? Ja, das wahrscheinlich auch. Also wenn er sich selber keinen großen Wert beimisst und denkt, ich bin eh wertlos oder...
Ja, oder denkt, ich bin eh stärker. Oder so. Ich frage mich halt immer, ne, man hört immer so, also aktuelle Statistiken sagen ja, dass zum Beispiel Gewalttaten oder überhaupt Verbrechen zurückgehen und dass das Land immer sicherer ist und so. Und subjektive Erfahrungen sagen genau das Gegenteil. Also jetzt gar nicht unbedingt meine persönlichen, aber wenn man so hört, was Leute so reden, ne? Oder aber, wie so gesprochen wird. Ja, aber das wird
halt auch so sichtbar, jetzt gerade im Internet.
Ja.
Lady Gaga sagte letztens irgendwann in einem Interview, das Internet oder vor allen Dingen Social Media sind die Toilette des Internets.
Ja, das stimmt auch.
Und so ist es auch. Jetzt kommt unser Essen.
Es war gar nicht unser Essen, Emmy. Es war nur ein Päckchen.
Scheiße.
Na. So, was machen wir nun mit dieser Situation? Also ich muss sagen, für mich selber, dass ich tatsächlich, wie gesagt, wie ich eben schon gesagt habe, darüber nachdenke, Social Media, die Toilette des Internets, einzuschränken. Also ich habe zum Beispiel schon seit Monaten keine Twitter-App mehr auf meinem Handy, weil mich das, gucke ich manchmal noch, vielleicht noch einmal die Woche gucke ich ungefähr.
Twitter ist auch so,
Twitter ist für mich
so negativ.
Ja, das ist so, Twitter, irgendjemand hat mal gesagt, ich weiß schon nicht mehr wer, Twitter ist wie ein einziger großer Reflex und das ist so. Also du kannst die Uhr danach stellen, einer tweetet irgendwas und dann kommt, ne, was, keine Ahnung, zum Beispiel zum Thema Feminismus oder zum Thema bindungsorientierte Elternschaft, dann kannst du davon ausgehen, dass aus dem sozusagen Impfen, dass sozusagen aus dem Gegenlager kannst du die Uhr nachstellen, einer kommt und sagt ne. Und dann geht's los. Und es geht niemals, niemals, niemals um den Dialog. Es geht immer nur um Niederbrüllen.
Ja, und dann, das sagte mein Mann letztens noch, was ihn so nerven würde an diesem ganzen Social-Media-Gedöns, ist, dass alle plötzlich meinen, sie sind Experten.
Ja, das ist auch ein schöner Effekt, ja.
Dass alle plötzlich so schlau sind, nur weil sie Google auf dem Handy haben. Vielleicht sind wir auch Experten. Du Fake-Experten hier gerade. Nee, aber ne, jeder weiß alles plötzlich. Und dann geben die diese Halbweisheiten von sich. Ja,
das ist auch ein schräger Effekt.
Und dulden aber, man kann sich ja auch Wissen anlesen. Aber trotzdem kann das doch nicht sein, dass das dann das Nonplusultra ist. Sondern man muss doch auch bereit sein, dann mal sich anzuhören, was andere zu sagen haben.
Also ich muss sagen, ich hatte... ein schönes Beispiel dafür ist zum Beispiel diese neuerlich aufgekommene Diskussion über Kinderbilder im Internet.
Mhm.
Ich habe selten was gelesen, was so undifferenziert dargestellt wird, weil natürlich die Leute, die das Thema immer wieder hochholen, wollen ja Klicks. Das heißt, die schreiben natürlich nicht, man kann es so oder so sehen, sondern die schreiben, das ist richtig und das ist falsch. Und die müssen an den Pranger gestellt werden, die das und das machen und so weiter.
Schön, wenn das dann besonders auch Leute sind, die selber gar keine Kinder haben. Ne?
Das ist sehr schön, genau. Und es gibt wirklich viele Leute, die sich sehr differenziert mit dem Thema befassen. Und zwar mit dem Thema, was viel größer ist als, ist ein Bild von meinem Kind im Internet ja oder nein? Sondern es geht ja auch zum Beispiel um gesellschaftliche überhaupt Sichtbarkeit von Kindern, ne? Wovon reden wir überhaupt? Oder es geht auch darum, dazu sagen, ist eigentlich nur das Bild das Problem oder ist es nicht vielleicht genauso problematisch, wenn Leute seitenlang auf ihren Blogs zum Beispiel ihre Kinder in irgendeiner Form schriftlich bloßstellen? Da brauchst du gar kein Foto für, weißt du so? Also das wird aber gar nicht gesagt, sondern es kommt eine Person, die relativ viel Reichweite hat, holt sich einen prominenten Sohn, der auch sehr viel Reichweite hat, stellt irgendwelche entwürdigenden Bilder nach, die also aus ihrer Perspektive entwürdigende Bilder von Kindern sind, die deren Eltern ins Internet gestellt haben, mit diesem prominenten Sprössling. Und dann wird das alles ins Internet gestellt und schon kommen dann die ganzen Newsseiten und verbreiten das und dann ist die Diskussion los. Und dann siehst du, wie da die Reflexe funktionieren. Genauso. Die einen sagen, hey, wieso, das ist total undifferenziert, das könnte man doch auch so und so sehen. Dann kommen die anderen und sagen, tja, ich habe ja schon gesehen, dass du dein Kind auf Facebook gezeigt hast. Na toll, da kann ja jeder Pädophile kommen, da brauchst du aber hinterher auch nicht jammern. So, ja, auf dem Niveau. Und dann kommt die wieder zurück und sagt, du hast ja noch nicht mal Kinder, mit dir brauche ich gar nicht zu reden. So. Und dann denkst du, du bist im Kindergarten oder ich weiß nicht wo. Und das sind so Sachen, ich will es nicht mehr in meinem Kopf haben. Ich will es nicht mehr auf meinem Handy haben. Ich will diese Art der Auseinandersetzung. Es ist keine Auseinandersetzung. Es ist nur, wie ich eben schon gesagt habe, Hauptsache, ich kann meinen Kram irgendwie hier rumblöcken. Und wenn ich noch schlau bin, mache ich es noch so, dass ich ganz viele Klicks kriege. Mich hat mal jemand gefragt, ob ich keine Meinung zum Impfen hätte oder warum ich darüber nie schreiben würde. Genau, ganz und der Punkt ist für Thema. Mich, natürlich habe ich eine Meinung und ich könnte die auch auf meinem Blog schreiben, aber ich will diese Party nicht haben. Auf die Klicks verzichte ich sehr gerne, weil da geht es nämlich nicht um eine sachliche Auseinandersetzung, kann es gar nicht mehr gehen, weil das Thema ist komplett verbrannt für jede normale, also jedenfalls im Internet, für jede normale Auseinandersetzung oder für irgendwas, was auch nur annähernd als Dialog bezeichnet werden könnte, wo einer dem anderen zuhört und der andere sich vielleicht bemüht, den einen zu verstehen oder was dessen Position ist. Aber das
ist ja bei sehr vielen Dingen so.
Ja.
Also, und besonders extrem empfinde ich das zum Beispiel auch bei den AfD-Anhängern. Oder auch bei den Trump-Anhängern.
Oder auch bei den Flacherdlern und bei den Reichsbürgern.
Die sind ja gar nicht, die hören ja gar nicht zu. Die beten ja nur nach, was ihnen da vorgebetet wird. Und setzen sich überhaupt nicht kritisch damit auseinander und schmeißen ihre ganzen Werte, die sie eigentlich haben, über Bord, nur weil sie einfach dieses Weltbild verfolgen wollen. Also ne, zum Beispiel bei Trump. Ich habe da eine Bekannte in Amerika, das ist die Mutter einer Schulfreundin meiner großen Tochter, die auch Trump-Anhängerin ist. Ich folge der eigentlich nur noch auf Facebook, weil ich das sehr spannend finde, Einblicke in dieses bekloppte Denken von der zu bekommen.
Oh Gott.
Und die ist wirklich sehr religiös, in der Kirche engagiert und so. Aber plötzlich völlig Trump-Anhängerin, sind ja viele sehr, sehr religiös, fanatische Menschen. Aber diese ganzen christlichen Werte, die sie eigentlich erlebt und predigt, die gelten in dem Zusammenhang irgendwie nicht.
Nee, die gelten nur für sie. Das ist ja das. Da wird ja sofort nur so...
Genau, die gelten für sie,
nicht für
Flüchtlinge nicht.
Genau, für Flüchtlinge nicht. Also für
Mexikaner auch nicht, obwohl sie selber auch Mexikanerin ist. Das ist auch das Allerlustigste.
Ja, das ist ehrlich gesagt gar nicht so selten.
Das
ne?
Ist das, so krass.
Also
ja.
Die Leute, die dann da irgendwie um die Ecke kommen mit irgendwelchen kruden Haltungen selber eigentlich, wenn sie genau hingucken würden, davon betroffen wären.
Jedenfalls habe ich mir mit der schon einige Diskussionen geliefert auf Facebook oder auch Freundinnen von mir, die dann gesehen haben, dass die bei mir irgendwas kommentiert hat. Aber das kannst du dir schenken. Mhm. Es bringt nichts.
Mhm. Exakt. Also, und das finde ich irgendwie eben so das Problem. Deswegen stehe ich vor der Frage, lösche ich Facebook zum Beispiel bei mir oder nicht? Und auf der einen Seite denke ich mir, wir hatten mal dieses Gespräch, das ist bestimmt schon 2-3 Jahre her, als wir mal hier zusammen gefrühstückt haben und unsere gemeinsame Freundin Stella auch hier war.
Ja.
Und die dann sagte, dass sie überhaupt kein Social Media mehr konsumiert, sondern dass sie sich wieder eine Wochenzeitung abonniert hat, weil sie meint, mir reicht es dann auch noch aus der, oder eine Tageszeitung, das weiß ich nicht mehr, das dann da zu lesen und dann ist das irgendwie schon aufbereitet und es ist auch schon ein Filter drauf und ich muss mich nicht mit diesen ganzen Affekten befassen. Und dann haben wir das diskutiert damals, aber ich bin auch an dem Punkt. Ich bin auch an dem Punkt zu sagen, ich kann, das macht mir so meinen Kopf zu, auf eine negative Art und Weise und es macht mir mein Herz schwer, wenn ich das lese und ich kann ganz schlecht dann wieder umschalten und sagen, naja, aber das ist ja nur in diesem Internet.
Ich bin so selten auf Facebook, ganz ehrlich. Also wirklich, ja,
gut für dich.
Ich gucke da vielleicht nur einmal die Woche rein. Ich bin da eigentlich auch nur noch deswegen, um Kontakt zu halten zu einigen Personen, zu denen ich sonst keinen Kontakt mehr hätte.
Mhm.
Also vor allen Dingen sind das so ein paar amerikanische Freunde von mir. Aber eigentlich ist es schade, weil wenn einem die wichtig sind, dann könnte man auch den direkten Kontakt mit denen halten und müsste sich nicht deren Facebook-Urlaubsberichte angucken.
Das stimmt.
Aber, also aber mir man würde ist das so jetzt, glaube ich, auch nicht wehtun, das zu löschen.
Also ich bin gerade an so einem Punkt, zumal, also es gibt, das stimmt schon, es gibt schon sehr viele Kontakte, die da vor allen Dingen stattfinden. Und es gibt auch Leute, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, ne? Es gibt natürlich auch genauso viele Seiten und Austausch und sowas alles, der total positiv ist und auch inspirierend ist.
Vielleicht muss man da einfach mehr filtern und seltener rein.
Ja, und ich denke aber dann immer wieder, und das ist eben das, warum ich da nicht weggehe oder warum ich eben auch immer wieder die Kommentare lese, aber vielleicht ist das einfach bei mir der falsche Schluss, den ich da ziehe, weil ich immer denke, man muss wissen, dass es das gibt. Weißt du, ich denke so,
ja,
so oft...
Wie ich, deswegen folge ich ja auch dieser Frau noch.
Das, wo ich immer denke, man macht sich... Wir sind so in unserer Bubble so oft... Das sagt man immer so, aber das stimmt ja auch, ja? Wir sind mit Leuten befreundet,
alles
die
schön
so
gefiltert.
Genau. Wir sind mit
alle
Leuten
sind
befreundet,
Meinung.
Die genauso denken oder ähnlich auf jeden Fall denken wie wir, die ähnlichen Werte haben wie wir, die in ähnlichen, also es ist alles
Lifestyle.
Irgendwie so, genau, einen ähnlichen Lifestyle haben und so weiter, die sich für die ähnlichen Dinge einsetzen. Der eine engagiert sich für Flüchtlinge, der andere organisiert Klimademos, der dritte macht, also weißt du so, das ist trotzdem eine Wertegemeinschaft, sage ich jetzt mal so. Und sobald du über deinen Tellerrand guckst, siehst du, was da alles noch ist. Und ich denke mir dann immer, man muss es auch wissen. Also man muss auch wissen, was da ist und man muss sich auch damit auseinandersetzen. Ich kriege ja auch zum Beispiel über Social Media sehr, sehr viel positive oder schöne, sage ich jetzt mal so, Eindrücke und Inspiration und Einblicke in Welten oder Sichtweisen, die ich sonst nicht hätte, die ich sehr bereichernd finde.
Ja, bereichert,
finde, ne?
Ja, total, genau.
Genau, aber mir fällt es sehr schwer.
Wobei diese Einblicke in andere Sichtweisen, die kann man natürlich im echten Leben auch gewinnen. Also ich muss nur einmal bei uns an der Ecke in die Kneipe gehen und mich da mit irgendwelchen Leuten unterhalten oder auf der Baustelle mal irgendwie, ne? Dann kriegt man schon auch noch andere Sichtweisen relativ schnell mit. Oder da in unserer Wochenendhaussiedlung, da prallen auch manchmal so ein bisschen die Extreme aufeinander. Ne?
Also. Ja, klar. Aber das sind trotzdem so, aber vielleicht ist das auch irgendwie die bessere Art und Weise. Ich weiß es nicht. Also so das im echten Leben zu machen, ne? Zu sagen, ich bin halt jetzt hier auf der Baustelle und rede halt auch mit den Leuten und man unterhält sich und man sitzt irgendwo dann auch von mir aus mit wem auch immer mittags in der Kneipe oder man sieht am Wochenende den Nachbarn XYZ und dann muss man sich halt mit dem auch mal auseinandersetzen.
Und sich vielleicht auch mal trauen und auch dann, wenn so komische Sprüche kommen, die einem ein bisschen übel aufstoßen, vielleicht auch mal die Diskussion suchen und nicht nur denken, was meint der denn jetzt?
Wir hatten das sehr schön an Ostermontag, haben wir hier zusammen mit Freunden von uns gegrillt und die hatten ihre Töchter da, die eigentlich schon im Studium sind im Ausland und die beiden Großen und die waren beide dabei und es war total schön, wir hatten so richtig so ein Revival und meine Schwiegereltern waren auch da und dann haben wir hier so eine riesen Runde gehabt und 1000 Kinder und gegessen und geredet und dieser Freund von uns, ein sehr enger Freund, der ist sehr streitbar. Also es ist jemand, der immer gerne mit irgendwelchen Thesen um die Ecke kommt, wo man erstmal denken muss, so, hä, was? Wo kommt der jetzt da drauf? Mhm. Meistens entsteht dann aber auch eine Diskussion, die sehr, sehr bereichernd ist. Also der hat jetzt keine komischen Ansichten oder so, aber der hinterfragt sehr viel. So.
Ja.
Und dann dachte ich erst so, der jetzt und mein Schwiegervater, mal gucken. Aber das sind halt beides Typen, die eine Meinung haben, die das auch sagen, die aber auch anderen zuhören können. Und letztlich, es gab dann kurz so eine Situation, wo so ein bisschen irgendwie Stimmung im Gebälk war. Nee, Tumulte gab es nicht. Und dann stellst du halt hinterher fest, das sind zwei Leute, die sich wertschätzen können und die auch sagen können, okay, pass auf, wir sind da halt nicht einer Meinung. Mhm. Und jetzt machen wir noch einen Wein auf. So. Also, und da ging es, muss man aber natürlich fairerweise sagen, ging es jetzt nicht so um sowas Grundsätzliches wie, ob Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken sollen, sondern es waren eher so andere, etwas abgehobenere Themen. So. Aber ich finde, das ist eigentlich so das Erstrebenswerte, ne? Mhm. Dass wir wirklich in Dialog miteinander kommen, mit echten Menschen und nicht irgendwie uns immer hinter solchen, weiß nicht. Also,
aber es gibt natürlich Menschen, mit denen das nicht geht.
Das stimmt, ja. Ne?
Also die auch gar keinen Dialog wollen.
Und die sind alle in der Kommentarspalte bei Welt.de.
Und bei Spiegel Online. Aber ich, mein Fazit ist eigentlich, ich will solche Menschen möglichst wenig in meinem Leben stattfinden lassen.
Mhm.
Ich ziehe mich dann zurück, nachdem ich versucht habe, einen Dialog zu finden. Aber wenn die nicht wollen, okay, dann ist es nun mal so.
Mhm.
Und ich, also ich frage mich gerade, wie kriegen wir jetzt die Kurve hier? Weil ich möchte ja auch nicht unsere Hörer so
mit das
so
einem Leben ist
wir wollen ja nicht nur motzen schlecht und sagen, die Leute sind scheiße. Sondern man muss ja für sich selber auch einen Weg finden, ja, genau, wie man damit umgeht.
Ja,
ne?
Das ist auch eigentlich genau, finde ich, die Herausforderung so. Ne? Also ich stehe definitiv vor dieser Herausforderung. Ich habe dafür drauf noch keine gute Antwort gefunden.
Und ich kann mich auch total aufregen über Leute. Mhm. Ne? Also gerade auch zum Beispiel im Straßenverkehr. Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen.
Ja.
Da wurde hier in diesem Artikel, den ich da gefunden hatte, auch gesagt, dass das deswegen auch so ein Problem ist, weil du erlebst viele frustrierende Situationen, ne, wenn es nicht vorangeht.
Mhm.
Also Frustration ist immer schon ein guter Auslöser für Aggression. Dann erlebst du aggressives Verhalten von anderen Menschen. Und meistens kommt auch noch Zeitdruck dazu.
Mhm.
Und Anonymität, weil dich kennt ja keiner.
Mhm.
Und das sind ganz viele Punkte, die dann zusammen ganz schnell dazu führen können,
ja,
dass das eskaliert. Aber ich habe für mich entschieden, dass ich das nicht mehr will, dass ich mich dann in solchen Situationen versuche zu bremsen und zu beruhigen und diese Negativität nicht will. Und
also im Auto hilft mir tatsächlich immer, wenn ich zum Beispiel irgendwo hin unterwegs bin und merke, dass ich eigentlich das schon nicht mehr schaffen kann, weil Stau oder wie in Berlin gerne mal eine spontane Vollsperrung irgendwo, dass ich mir immer denke, ich kann es nicht ändern.
Genau.
Es ist jetzt so und jetzt muss ich halt...
Ne, das sage ich mir genau, das sage ich mir auch so. Du wirst jetzt nicht schneller fahren, nur weil du dich hier aufregst.
Ja, genau.
Wie so blöd. Und ich schreibe dann auch ganz oft Nachrichten an die Leute, die auf mich warten. Das entspannt mich dann auch schon. Dann schicke ich irgendwie schnell ein Audio und sage so, hey, ich stehe hier im Stau.
Ja, klar.
Dauert 10 Minuten länger. Und dann entspanne ich mich dadurch auch schon.
Ja, das stimmt. Aber es ist halt so, also ich finde sowieso Interaktion mit Menschen, wir haben eben kurz sozusagen nicht... hier auf Sendung darüber gesprochen, ob es auch was damit zu tun hat, wie eng man aufeinander hockt. Ne? Berlin ist natürlich echt eine große, volle Stadt.
Und es wird immer voller. Also ich bin ja jetzt seit 10 Jahren in Berlin und ich finde schon, es hat sich sehr, sehr geändert. Alleine da, wo wir wohnen, im Kolwitz-Kiez, da sind so viele neue Menschen.
Mhm. Also das, klar, aber ich habe eben auch nochmal gedacht an den Vergleich mit Neuseeland, was meine große Tochter da erlebt hatte mit ihrer Gastmutter auf dem Parkplatz.
Ja.
Ganz Neuseeland hat so viel Einwohner wie Berlin.
Krass.
Und das ist natürlich eine andere Situation.
Mhm.
Weil, also das war ja auch, das war wirklich sehr witzig, weil wir waren da in Auckland bei Freunden, als wir angekommen waren und hatten dann so ein Gespräch irgendwie über, ob die Kinder Radfahren können und in welchem Alter. Die sind noch sehr klein, die Kinder von denen. Und dann sagten die so, ja, die Älteste, die war da gerade 5, die lernt es jetzt so, aber das ist ja hier auch so blöd, man kann ja hier nirgends fahren. Und das war so, die wohnen in so einem ganz ruhigen Wohnbezirk, da sind nur, also da ist keine Durchfahrtsstraße. Und ich so,
what?
okay, warum? Ja, das ist total gefährlich. Super viele Leute unterwegs auf der Straße. Und du fährst da als Mensch aus Berlin und denkst immer so, wo sind denn die ganzen Leute? Ne? Oder die, keine Ahnung, wir reden mit, haben mit den Freunden in Wellington gesprochen und haben gesagt, wir wollen noch da und da hin. Boah, ja, Sommerferien, das sind ja gerade Sommerferien, da ist alles total voll. Und du kommst da hin und da ist kein Schwein. Und du denkst immer so, was haben die denn? Jetzt. Wieso denn total voll? Also so, ne, das ist ja auch immer eine Frage der Perspektive. Aber ich glaube, die würden hier wahnsinnig werden, weiß ich gar nicht. Aber ich merke das an mir selber oft auch, dass viele Menschen mich auch verrückt machen können. Also nicht nur, ich liebe Menschen eigentlich. Also wir hatten so eine paradoxe Situation an Ostersonntag. Da sind wir nämlich spazieren gegangen hier im Volkspark. Und es war rappelvoll und die Leute hatten ihre Decken ausgebreitet und saßen auf den Wiesen und hatten den Grill an und waren fröhlich und haben Ostereier versteckt und sowas alles. Mhm. Und dann haben wir eine Runde gedreht und dann hatten die Kinder irgendwie so einen Durst. Es war auch relativ warm. Und dann sind wir an diesem Biergarten da am schönen Brunnen wieder rausgekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kaufe ich euch jetzt hier ein Wasser oder eine Limo. Und dann haben wir uns da an den Tisch gesetzt und die haben auch noch was gegessen. Und dann, das dauerte vielleicht eine halbe Stunde. Und dann sind wir wieder losgegangen. Und dann, auf dem Rückweg, fand ich es schon unerträglich. Also, was ich vorher auch noch schön fand, so das pralle Leben. Und die, es waren dann mehr Leute geworden in dieser Zeit, die wir die Runde gedreht hatten, bis wir dann da gesessen hatten und wieder auf dem Rückweg waren. Und dann habe ich gedacht, ey, man kann doch nicht mal mehr was sehen, weil überall diese Rauchschwaden von diesem Grill.
Ist es denn erlaubt?
Das weiß ich gerade gar nicht, ob das erlaubt. Also, es war auf jeden Fall, es hat jeder... Also es waren bestimmt 25 Grills auf der einen Rasenfläche alleine. Also es war richtig, richtig viel.
Ich glaube, es gibt nur so gesonderte Bereiche, in denen man eigentlich grillen darf, aber daran hält sich dann auch
keiner. Nö, da hält sich keiner dran. Das war übrigens auch witzig, als diese Brandsituation war da am Momijou-Park, wo die Feuerwehr da steht und löscht die brennende Wohnung. Und 2 Meter weiter hinter dem Zaun haben grillen die da ihre Grills unter den Bäumen aufgestellt. Da ist dann tatsächlich auch ein Polizist drüber gegangen und hat gesagt, hier ausmachen.
Mhm.
Aber normalerweise wäre da wahrscheinlich keiner vorbeigekommen, ne?
Ja.
Wenn die da irgendwie...
Aber apropos viele Menschen auf einem kleinen Fleck. Ich war ja jetzt gerade mit meiner Familie in Venedig, ne?
Ja, das muss auch nicht schön sein.
Ey, ich war richtig traurig. Das war mein 4. Besuch. Der letzte war vor 9 Jahren.
Ich war auch ewig nicht.
Und da war es schon voll. Aber es war so schrecklich. Also der erste Tag, als wir ankamen, ging, weil da hat es total gegossen. Da waren die Leute natürlich nicht auf der Straße. Und ich hatte über Airbnb eine Stadtführung für uns gebucht, zu Fuß, mit so einem, klar, geht ja auch nur, oder per Boot. Und das war dann echt okay, weil wirklich nicht viele Leute auf der Straße oder auf den Wegen da unterwegs waren. Aber die nächsten 2 Tage, die waren dann, da war schönes Wetter und ich war so genervt irgendwann, weil du wirklich nicht vorankamst. Du hattest ständig so lahme Menschenmengen. Man hatte ständig das Gefühl, man schiebt sich durch so
Menschenmassen. Ich hasse das.
Und das, also das fand ich so schade. Und der jetzt am Montag bei der Baubesprechung erzählte mir der Architekt, der hat da mal studiert in Venedig und hat auch immer noch Kontakt. Und der sagte, die überlegen jetzt tatsächlich, ob sie Eintritt nehmen sollen. Also so ein Eintrittsgeld. Habe ich auch gelesen. Ja, das wusste ich noch gar nicht. Aber es ist sicherlich schlau, weil du hast ja auch diese riesigen Kreuzschiffe, die da anlegen. Und dann kommen auf einen Schlag irgendwie...
1000 Leute.
Ja, oder noch mehr. Ich weiß ja gar nicht, wie viele. Passen da nicht ein paar Tausend drauf?
Ja, je nachdem, wie groß
die Kreuzfahrt sind. Und die kriegen aber natürlich, die werden ja an Bord verköstigt. Das heißt, höchstens essen die vielleicht mal ein Eis da. Aber die gehen ja nicht in die Restaurants.
Mhm.
Die haben ihre Lunchpakete dann dabei.
Mhm.
Und gehen dann da durch, müllen alles voll, verstopfen alles und dann gehen die wieder weg. Und schlafen, buchen kein Hotel und gehen dann nicht ins Restaurant. Also die Venezianer haben im Grunde eigentlich nicht
gar so viel davon.
Und also ich fand das so schade, weil das ist wirklich so, die Stadt hat ja so einen Charme eigentlich.
Ja.
Aber es war kaputt. Venedig ist kaputt.
Och Mann. Ich war ewig nicht mehr. Ich war zuletzt 2005 in Venedig. Mal wie lange das her ist.
Ja.
Fast.
Ich war 2010 das letzte Mal.
Und das war wirklich damals, da waren wir irgendwie so im Mai und das war total schön. Also war jetzt auch nicht leer, aber es war okay. Ne? Und wir waren jetzt nicht zur Hochsaison da. Weiß ich nicht, wahrscheinlich muss man da am 1. Dezember
hin. Im April geht es vielleicht auch noch, aber es war nach Ostern. Mhm. Aber wir haben dann, das war wirklich ganz gut, dass wir diese Stadtführung gemacht hatten am ersten Tag. Weil das war total süßer, Luca hieß der, ein süßer, junger Italiener, der hat uns, oder Venezianer, der hat uns dann auch so Ecken gezeigt, wo nicht so viel los ist. Und da haben wir uns dann auch wirklich hauptsächlich aufgehalten. Aber das ist ja nur noch eine Frage der Zeit, bis sich das rumspricht, ne? Off the beaten track, Kanada Joe, da muss man hin. Und dann sind da alle. Also das ist wirklich
ja, das sind so traurig. Diese komischen Effekte. Das ist übrigens ja auch ein Social-Media-Effekt, ne?
Ja.
Rue Crémieux in Paris.
Genau.
Kennst du diese, es gibt einen Instagram-Account, der heißt Club Crémieux, wo dann die Anwohner fotografieren und auf Instagram teilen, wie sich die Touristen da verhalten, was die da alles abziehen. Und das ist eben auch ein durch Instagram so total bekannt gemachter Ort,
ja.
Wo also alle hinrennen, um sich da abzulichten.
Ja, hübsche, pastellfarbene Häuser.
Genau, und dann Straße da sich komplett vergessen und den Leuten in die Vorgärten und keine Ahnung was alles, was die das da alles so treiben. Krass, ne? Und das ist ja übrigens ganz, ist ja so, das ist ein Instagram-Effekt. Ne?
Also ja, du kannst ja in jeder Stadt auch inzwischen Instagram-Walking-Tours buchen, wo du nur zu
Instagrammable Spots.
Es gibt auch zum Beispiel in Venedig ein altes Kaufhaus. Das war früher die Deutsche Handelsgesellschaft, die da ihren Sitz hat. Und die haben oben eine Dachterrasse. Und das ist so krass geworden, dass die jetzt, musst du dich wirklich online oder an so einem iPad, der da am Eingang steht, anmelden und darfst dann 15 Minuten vor Ort sein. Weil das so überlaufen ist.
Krass. Also wir halten fest, viele Leute machen es nicht besser.
Nee, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, man kann nur noch im November nach Venedig fahren, wenn es die ganze Zeit regnet.
Ja, aber konntest du denn an dir selber auch eine steigende Aggression beobachten?
Ja, tatsächlich. Also wir hatten dann auch so ein bisschen Zeitdruck an dem einen Tag, weil ich hatte einen Kochkurs gebucht, der übrigens, also das habe ich so ein bisschen die Inspiration von Ricarda, 23 Quadratmeter Stil. Vielen Dank, Ricarda, für diesen Impuls. Ich hatte einen 3-Gänge-Kochkurs für unsere Familie gebucht. Und da mussten wir aber dann relativ pünktlich an einem bestimmten Ort in der Stadt sein. Und ich hatte dann geguckt auf Google Maps, wie lange laufen wir dahin. Aber die kalkulieren natürlich nicht die Mengen an Touristen ein, die du da vor dir hast. Oh, ich bin fast wahnsinnig geworden, wirklich. Es war wirklich, und dann, das ist natürlich doof, wenn du dann auch
unter Stell dir vor, du lebst da.
Ja. Also das hat auch dieser, wir haben uns da ganz nett unterhalten, sowohl mit diesem Stadtführer als auch mit dem Koch. Und die haben auch gesagt, es macht eigentlich keinen Spaß mehr, weil die haben wohl auch einen Bürgermeister, der nicht besonders rücksichtsvoll ist, was die Bedürfnisse der Venezianer angeht. Der selber ist nämlich nicht Venezianer, sondern der ist Bürgermeister von Mestre und Venedig.
Mhm.
Mestre ist ja der Ort an der Küste, wo auch der Flughafen ist, da in der Nähe. Und der macht denen das Leben auch nicht gerade leichter. Also zum Beispiel gibt es eine Regelung, dass du, wenn du ein Boot hast, musst du einen Parkplatz haben für dieses Boot. Und nur an diesem Parkplatz darf dein Boot auch stehen. Wenn du irgendwo anders hältst, musst du sofort eine Strafe zahlen. Also kannst du gar nicht, wenn ich mit meinem Boot, die bewegen sich ja hauptsächlich per Boot in der Stadt, gerade jetzt auch, wo es so voll ist, dann, wenn er zu seinen Eltern fährt, fährt er natürlich mit dem Boot. Und dann kann er das da aber gar nicht lassen, selbst wenn der Parkplatz seiner Eltern frei ist, weil das ja nicht sein Parkplatz ist. Da muss dann im Grunde immer einer beim Boot bleiben und aufpassen und sofort wegfahren, wenn die Polizei kommt.
Aber wie ätzend.
Ja, voll ätzend.
Weil das sind so komische Vorschriften, das versteht man nicht. Also das macht ja Sinn zu sagen, nicht überall sollen wahllos viele Boote liegen.
Ja.
Aber na gut.
Und die haben Geschwindigkeitskontrollen auf dem Canale Grande gemacht, als wir da waren. Die Polizei stand da echt mit so einem Ding und haben die Boote gescannt da auf dem Canale. Naja, aber es war trotzdem, es ist natürlich schön. Die Stadt ist ja nach wie vor sehr hübsch und wir hatten auch schöne Momente. Aber
Venedig ist kaputt.
Venedig ist ein bisschen kaputt, ja. Da müssen die sich was einfallen lassen, wenn sie es so erhalten wollen. Denn so macht es echt keinen Spaß mehr im Moment. Aber wir haben super lecker gekocht.
Das ist doch gut. Vielleicht sind auch Leute, die lecker gegessen haben, insgesamt weniger aggressiv.
Und gegessen haben wir wirklich die ganze Zeit super. Egal, wo wir waren.
Ja.
Also da kann ich sagen, haben wir wirklich keine Pleite erlebt. Okay, Anna.
Was ist dein Fazit?
Mein Fazit ist, dass ich eigentlich versuchen möchte, auch wenn es immer mehr Idioten gibt, aggressive Vollidioten, die einem das Leben schwer machen, dass ich mich darauf nicht einlasse und ich einen Schritt zurückgehe und nicht mitmache bei dem Scheiß.
Und was machen wir mit Social Media? Mehr Sinn.
Ja, mit Social Media muss man vielleicht dann auch sich so eine Art Filter davor schrauben, dass man sich zwingt, nicht mehr so viel diesen ganzen Scheiß sich anzugucken und durchzulesen. Dass man, sobald man merkt, hier ist irgendwie negative Stimmung, weg da. Mhm.
Aber das ist ja schon vorprogrammiert, die negative Stimmung. Das ist es ja. Das ist ja schon zu gut, so einem, ich meine, Selbstläufer geworden. Es ist ja
auch wichtig, dass man sich kritisch
informiert. Ja, ich finde das eben schwierig, und nicht nur da die.
In so einer rosaroten, genau, Instagram-Filterblase lebt.
Das, nee, finde, genau, ich ja das auch wichtig. Das funktioniert eben auch nicht. Genau. Das ist übrigens aber auch sowas, ne? Weil du
das
eben.
Das ist das andere Extrem.
Ja. Nee, weil du eben auch mal sagtest, was sagtest du gleich?
Was denn?
Ich hab's verloren. Nee, ich wollte sagen, ich finde es eben auch so schwierig. Ach so, genau, selbsternannte Experten. Ich finde es immer ganz schwierig. Also ich bemühe mich immer auf meinen Kanälen zum Beispiel, also sowohl in Social Media als auch auf meinem Blog, immer Ich-Botschaften zu senden. Weil ich genau, also erstens mal bin ich ja keine Expertin für viele Themen, sondern ich kann ja nur darüber sprechen, wie ich bestimmte Fragen für mich oder, genau, meine Familie löse. Und trotzdem kommen immer Leute über die Kommentare oder über die DMs oder sowas, they slide in my DMs, und kommen mit irgendwelchem Scheiß und wollen mich belehren darüber, wie ich die Dinge zu machen und zu lassen habe.
Ja.
Das ist halt auch sowas,
ne? Das kannst du aber nicht verallgemeinern. Und dann sagst du, mach ich doch auch gar,
ja,
nicht.
Ja, genau. Nee, oder auch sowas wie, ich, als wir neulich diese Geschichte hatten über Nachhaltigkeit und so, ne? Und dann kommen Leute und sagen, ja, aber du fährst ja selber Auto. Wo ich mir immer denke, ja, das, also erstens mal abgesehen davon.
Abgesehen, also davon. Das klingelt jetzt, glaube ich, zum vierten Mal.
Ja, ich glaube auch. Das ist,
aber das immer ist noch, das jetzt unser, hoffentlich unser Essen. Das
könnte unser Essen sein. So, was ich sagen wollte.
Ja.
Leute, die dann mir schreiben und mir sagen wollen, was ich alles falsch mache. Und das sozusagen die Begründung dafür ist, dass ich über bestimmte Themen dann gar nicht schreiben darf. Das finde ich auch immer herrlich. Also so, du musst erst alles richtig machen und dann darfst du erst darüber schreiben.
Das ist ja auch das, was Barbara Hahne so ein bisschen in ihrem Artikel schrieb, ne? Mhm. Und also erstens diese Übergriffigkeit, dass sie dann gleich einem sagen, aber du machst ja das und das und das und dann musst du dann. Und auch diese Erwartungshaltung, ne? Diese Service-Gesellschaft, die beziehungsweise nicht Service-Gesellschaft, das ist das falsche Wort. Dass die
einfach. Konsum. Also Gesellschaft, denken, die wollen, ja.
Dass man da dann ständig was für die machen muss, weil man es ja sonst auch schon mal gemacht hat, erwarten die dann auch. Das schreiben uns ja oder sagen uns ja auch unsere ganzen Freundinnen, die Bloggerinnen, Freundinnen in dieser Gruppe sehr häufig, die irgendwelche Waren vertreiben, ne? Dass die Leute so unfassbar dreist sind. Und ich erlebe das ja auch bei Kunden, was die für eine Erwartungshaltung haben. Also ja, unabhängig auch von Social Media.
So, also die Leute sind doch scheiße. Verdammt.
Jetzt sind wir schon wieder so negativ am Ende. Ich wollte doch eine positive.
Nein, ich finde auch, wir machen jetzt mal so. Also erstens mal, wir brauchen mehr Filter. Ja. Ich brauche definitiv mehr Filter im Leben, sonst wäre ich verrückt.
Im Kopf?
Im Kopf vielleicht auch, nein. Aber ich meine auch, ich brauche einen Social-Media-Filter.
Ja, aber den musst du ja. Du musst ja entscheiden, was will ich sehen, was lasse ich an mich heran. Nicht nur Social-Media-Filter, auch was lasse ich überhaupt im Leben an mich heran. Und mich würde auch interessieren, was unsere Hörer für Tipps haben, Taktiken haben.
Ja.
Wie die mit Aggression umgehen, mit Besserwisserei, mit Überheblichkeit.
Ja, mit Grenzüberschreitung in jeder Art. Mit, ne?
Unempathischen Mitbürgern, intoleranten, dreisten Menschen. Das würde mich sehr interessieren.
Das würde mich auch interessieren. So. Jetzt kriegt ihr mir was zu essen.
Sonst werde ich auch echt ganz an mir sauer.
Okay, das war Folge 39.
Ja, jetzt müssen wir uns nur noch einen Namen ausdenken für diesen ganzen Wirrwarr, den wir jetzt hier aufgequatscht haben.
Wir nennen die Folge, wann kommt endlich das Essen?
Genau. Okay, ihr Lieben, wir machen jetzt mal Schluss hier.
Genau.
Danke fürs Zuhören.
Danke.